70 Jahren. Gott hat diese Welt dahingegeben, in seinem Zorn. Unbeschreibliche Berichte wurde dort gesehen im Historischen Museum. Aber ich möchte noch eins nachtragen, weil das nirgendwo stand. Ein Gemeindeglied hat mir einmal einen Brief geschenkt, den ein Unteroffizier Klimke im Zusammenbruch 1945 an eine Frau am Bodensee geschrieben hat. Und ich will den hier verlesen, weil das eine mitten in dieser furchtbaren Katastrophe erlebt wurde, auch von vielen von Ihnen, die damals gelebt haben. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der geborgen ist und behütet. Herzlichen Dank für beide Briefe. Meine Frau schrieb von ihrer Nachricht auf der wohl sehr überstürzten Flucht. Bei großer Kälte ging unser Jüngster 4 Jahre verloren, verhungert und erfroren. Auf dem offenen Fahrzeug, auf dem meine Frau saß, und sich beide Beine erfror. Erfroren und starben noch 2 Kinder. Meine Mutter hat den Verstand verloren. Meine Frau hat nichts gerettet. Keine Urkunde, kein Gehalt, kein Taschentuch und so weiter. Und jetzt kommt Bruder Graumann. Kenne ich gut. Er hat auch alles verloren. Er ist ein Vorzeuge der Liebe Gottes. Täglich erweist sich Gottes Wort auch hier als Kraft und Trost zum Leben und Sterben. Habe hier liebe gläubige katholische und evangelische Kameraden. Trotz aller Nacht ist unser Herz getrost und voller Freude. Welch Glück, ein Gotteskind zu sein. Der Herr stärke auch Ihren Glauben, auch für Sie beten, grüßt Sie und Ihre Angehörigen, Ihr H. Klimke. Liebe Schwestern und Brüder, wir machen heute einen Blick in das Leben des Apostel Paulus. Was war der für ein Gigant? Solch einen Missionar hat es nie mehr gegeben. Unermüdlich, von nichts aufzuhalten, den schlimmsten Gefahren getrotzt und dann immer wieder lahmgelegt. Bis zu 2 Jahren untätig in Ketten im Gefängnis, obwohl er nichts verbrochen hat. Und jetzt schreibt er diesen Brief an die Gemeinde in Kolossae aus dem Gefängnis. Wie hätten wir geschrieben? Lasst mich hier raus, ich dürste nach der Freiheit. Ich halte es nicht mehr aus. Dann hätten wir von unseren Anfechtungen gesprochen. Warum lässt Gott das zu? Jetzt ist doch nötig, dass das Werk getan werden muss. In den Gemeinden geht's drunter und drüber. Irrlehrer sind eingebrochen. Kein Wort. Kein Wort. Es geht dem Paulus nicht um die persönlichen Leiden. Wir machen ja oft den Fehler, auch bei der verfolgten Gemeinde, dass wir immer wieder stehen bleiben an den Verletzungen, an den Schmerzen, an dem Unrecht. Nur eins bewegt den Paulus, dass das Reich Gottes in dieser Zeit ausgebreitet wird und das herrliche Evangelium verkündet wird. Und er, der die Ketten trägt, so schreibt er in diesem Kapitel ganz am Schluss, gedenkt meiner Fesseln. Aber darum ist es ihm so wichtig, dass die Gemeinde betet. Für was denn? Für den Fortgang des Reiches Gottes in der Welt. Und sie brauchen immer wieder den ganz weiten Horizont, dass die ganze weltweite Christenheit ihnen vor Augen steht und sie beten. Ist ja was Merkwürdiges um das Gebet. Es ist so einfach. Was ist Beten? Christus einlassen in unser Leben. Ihm das sagen, was uns bewegt. Aber interessant, in der großen Missionsarbeit des Apostel Paulus war das, was wir so in der Apostelgeschichte lesen, nur die Spitze des Eisberges. Das entscheidend Wichtige geschah durch die Schar der Beter. Wir wissen es und vergessen es. Das Entscheidende geschah durch die Beter, die den Herrn gebeten haben, dass er dieses Wunder tut. Und erst recht, wo der Feind die wichtigsten Boden lahmlegt, wo die Hindernisse aufgebaut werden, wo die Schwierigkeiten kommen und wo die Krankheitsmächte toben. Das heißt ja mal in der Offenbarung 12, dass der Teufel ausgetrieben ist vom Himmel und auf die Erde gestürzt ist und er weiß, er hat nur noch kurze Zeit und darum tobt er so wild auf der Erde. Und da sind wir Beter gefragt, dass wir nicht aufhören, mit der Fürbitte einzutreten. Und es ist ganz wichtig, dass wir diese Missionsboten nicht zu Helden machen. Paulus hat sich nie geniert, von seiner Schwäche zu reden. Und die Krankheit hat ein Übriges getan, dass er ja so gezeichnet war von seiner körperlichen Schwäche. Und hat gesagt, ich bin stolz auf meine Schwäche. Wenn ich schwach bin, dann muss Jesus umso mehr in seiner Kraft in meinem Leben wirken. Wenn die Beter anhalten und dafür eintreten, ich weiß nicht, ob Sie das einmal sich vorstellen können, was es überhaupt heißt, Häftling zu sein. Damals war es noch viel brutaler als heute, wenn man eingesperrt ist, wenn man von den Wärtern grob behandelt wird, wenn man ein mieses Essen bekommt. Und wenn die Sorgen so groß werden, was wird denn aus der Gemeinde, wenn man draußen nicht sein kann? Das Allergrößte ist das Beten. Und Sie können ganz wunderbar viel wirken durch das Gebet. Und was dort geschieht, ist so unglaublich groß. Seid beharrlich im Gebet. Es war eine jung entstandene Gemeinde in Kolosse, aber das Kennzeichen eines Christen ist das Beten. Dass er weiß, es kommt nur vom Herrn. Es sind nicht unsere Tricks, nicht unsere Methoden, nicht unsere Formen, nicht unsere Stars, nicht unsere flotten Sprüche, die wir machen und auch nicht die Musik, sondern der Herr muss es tun. Der Herr muss Menschen zum Glauben führen und muss auch in dieser Zeit, es war eine wahrhaft antichristliche Zeit, wie wir heute auch in unserer Welt erleben, wo der Mensch sich an die Stelle Gottes setzt, da muss der Herr selber dieses Wunder vollbringen und dort reden. Das war so wichtig, dass der Paulus nur Mut hatte, diesen Dienst zu tun, weil er wusste, die Beter stehen hinter mir. Vor vielen Jahren war ich drüben in Henningsdorf. Dort hatten wir einen jungen Mitarbeiter, den Thomas Kuley, der als Krankenpfleger in den Süden Äthiopiens ausgereist ist zu den dortigen Nomadenstämmen. Und dort sind die Mursi, die großen Tellerlippen haben, wo sie die Holzpflöcke reinlegen und die großen Klötze in die Ohren tun. Und dort war ein amerikanischer Missionar nach 10 Jahren wirkungsloser Arbeit weggegangen. Er hat nur eine Reihe von Kassetten noch hinterlassen in der Ansprachen an diese Mursi, aber da war kein einziger Christ. Und ich habe es dann miterleben dürfen, diese Mursi, auch noch als ich da war, die laufen nackt herum, nicht ganz nackt, sie tragen eine Kalaschnikow über der Schulter an einer Hanfschnur, handgebunden, ganz wilde Nomadenstämme. Wie es plötzlich geschenkt wurde, dass der erste Mursi, ein Mörder, mit tränenden Augen kam und das Evangelium hören wollte. Und dann Buße tat. Und dann sind 100 Mursi zum Glauben an Jesus gekommen. Ich habe die kleine Gemeinde in Henningsdorf drüben gesehen. Sie standen betend hinter einem Krankenpfleger. Besser hätte es Gott gar nicht demonstrieren können. Und es war nicht der Krankenpfleger, der den Dienst tat. Es war der Herr, der die Herzen aufgetan hat. Und darum ist so wichtig, dass wir in diesem Dienst anhalten. Uns ist in diesen Tagen wieder auf die Seele gefallen, wenn wir auf den Straßen wie gestern waren und die vielen, vielen Menschen an uns vorüberströmen, aus allen Nationen und Sprachen. Ach Herr, du hast doch dieses Hirtenherz für die Menschen. Es geht doch nicht um unsere Ehren, um unsere Gemeinde, um unseren Erfolg, den wir haben, sondern du kannst doch diese Menschen erreichen, du willst sie doch erreichen, du kennst ihr Sehnen und ihre Enttäuschung und was alles auch hier da ist. Betet für mich. Das war dem Paulus so wichtig, dass er sagt, ohne Gebet läuft gar nichts im Reiche Gottes. Und es ist immer ein Wunder. Wir haben ja heute durch unsere christliche Publizistik eine Art an uns, dass wir einen voreinander angeben, mit welchen großen Erfolgen wir sind. Und da läuft die große Zahl, wie viele Menschen wir erreicht haben bei unseren Evangelisationen. Und vor dem Herrn ist das alles gar nichts, sondern der schlichte kleine Dienst. Der Hausbesuch, das Gespräch mit Freunden in der Familie, das stille Wirken einer Mutter an ihren Kindern, Großeltern, die für ihre Enkel beten. Herr, du kannst das tun. Und wo wir anfangen zu beten, da kann der Herr auch noch einmal eine große Erweckung schenken in unserem Land, für die wir beten. Herr, tu es doch noch einmal, wie zu Zeiten der Väter. Es waren immer kleine Kreise, auch damals, als der CVJM in der Wilhelmstraße entstanden sind. Auch drüben in der Bethlehemskapelle beim Checkpoint Charlie, wo noch die letzten Umrisse der Bethlehemskapelle der tschechischen Flüchtlinge dort aufgebaut ist, wo Gustav Knack gewirkt hat, der Pfarrer Jennecke, wo die Bibelschule in Berlin entstand ist, die so viel in der Welt gewirkt haben. So viele Boten sind hinausgezogen, junge Leute im blauen Anton, Arbeiter, die ihr Herz für Jesus gewonnen haben. Und dann der Herr durch schwache Leute eine große Ernte geschenkt, weil es allein er ist, der das wirkt, überall. Und es ist ein Kampf. Wir haben das heute vergessen in unserer friedliebenden Zeit. Es ist ein geistlicher Kampf. Und ich bin auch froh, dass das Paulus so klar gesagt hat. Seid stark in dem Herrn. Es sind nicht bloß menschliche Mächte, sondern die kennen wir. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Aber wer mit seinem eigenen Fleisch und Blut kämpft, der weiß, mit welchen Mächten er zu tun hat. Erst recht, wenn es um diese unheimlich satanischen Gewalten in der Welt geht, die losgelassen sind und die wüten wieder die Gemeinde. Und die Gemeinde ist im Kampf Tag und Nacht. Ich habe ja die große Sorge, dass in unserer Generation heute das vergessen wird. Wir sind im Kampf Tag und Nacht. Und wenn wir nicht wach sind, haben wir den Kampf schon verloren. Den Kampf um das gültige Wort Gottes, um das Bekenntnis zu Jesus, dass er allein das Heil ist. Und die Botschaft verraten in unserer Zeit, wo man den schmalen Weg so breit macht, und indem wir die Worte Jesu vergessen, wie man nur sein Jünger sein kann, wenn man alles aufgibt und ihm allein nachfolgt, mit ganzem Herzen. Und er an der ersten Stelle unseres Lebens steht, ach betet doch. Und Paulus wollte keinen Dienst tun, wenn er nicht wusste, in Antiochien, seiner Muttergemeinde, aus der er entsandt war, da beten Leute für mich. Und er hat diese junge Missionsgemeinde in Kolosse gleich mit hineingenommen. Betet, haltet an am Gebet. In Kolosse gehörten zur Gemeinde viele Sklaven. Darum hat er gesagt, wenn ihr endlich nach einem 16-stündigen Arbeitstag frei habt, dann betet auch noch in der Nacht. Daran dürft ihr nie kürzen, am Gebet. Darum ist es in der Nacht so wichtig, für diese hart arbeitenden Sklaven. Bleibt dabei, beharrlich, wacht in ihm und dankt. Dankt, dass der Herr den Sieg in seiner Hand hat, dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht. Und da sind wir so sicher und so gewiss darin. Es hat ja keine Generation vor uns dieses große Zeichen erlebt, dass in der ganzen Welt heute eine Jesusgemeinde in allen Nationen da ist. In den letzten Jahrzehnten ist die Weltmission in einer Weise vorwärts geschritten durch die vielen Zehntausende der einheimischen Missionare. Die verschlossensten Länder sind für Jesus gewonnen worden. Vor 60 Jahren gab es in Nepal, wo jetzt das Erdbeben war, keinen Christ. Heute weit über 1 Million bekennender Jesusleute. Und die brennen in dieser Botschaft. Aber wir in den westlichen Ländern, wir sind besessen von der Frage mit der Rente, mit der Alterssicherung, mit der Pflege, von den materiellen Fragen. Das eine ist so bei uns so rar geworden, das Wort Gottes ist so rar geworden. Betet für uns, dass Gott uns eine Tür auftue für das Wort. Es ist immer das Wort Gottes. Und ohne das Wort Gottes ist noch nie ein Mensch gläubig geworden zu Christus. Noch nie. Es ist immer das Wort Gottes. Das Samenkorn, das ausgesät wird und das Frucht bringt. Und das ist das Entscheidende in unseren Tagen. Deshalb seien Sie ein Sämann des Wortes Gottes und seien Sie ein Beter, dass Gott diese Türe auftut. Er bricht durch alle Widerstände und durch alle Hindernisse hindurch. Und Sie dürfen das wissen, auch wo Sie für Menschen beten. Ich lernte auf Bali den Roger Lewis kennen, der zu diesen Absolventen der Bibelschule von Chicago gehörte, wo einst auch die ersten Auka-Missionare ausgesandt sind. Es war eine besonders große und fruchtbare Klasse, wo in der Weltmission ganz viel bewirkt wurde. Roger Lewis war in Bali, 40 Jahre, als ich ihn traf. Keine einzige Bekehrung. Er hielt im Bali Beach Hotel abends die Gottesdienste in englischer Sprache. 5 Leute waren da. 40 Jahre. Und kurz vor seinem Tod hat er das Wunder erlebt, dass die Erweckung auf dieser heidnischen Insel, vom Hinduismus geprägten Insel Bali in Indonesien, ausgebrochen ist. Und dann fing das Feuer an zu lodern. Und das dürfen wir wissen, dass Jesus den Sieg will und dass er auch das will. Er will es durch unsere Gebete haben. Und darum sind Ihre Gebete so wichtig, dass die Tür für das Wort aufgetan wird. Ich habe mich so gefreut, dass Sie eine Bibelstunde haben. In vielen Gemeinden wird an der Bibelstunde eingespart. Ich war ja 40 Jahre Gemeindepfarrer. Wir hatten 3 Bibelstunden. Eine für die Alten, eine für die Jungen, eine für die Übrigen noch. Die Bibelstunde ist das wichtigste Mittel zum Gemeindebau. Dass wir selber das Wort Gottes haben, das Wort Gottes uns aufbauen kann und uns stärken kann. Nur aus dem Wort Gottes kommt das neue Leben, weil das Wort Gottes kräftig und mächtig ist. Und die Reformatoren haben uns schon das erklärt und aufgedeckt und an der Bibel gezeigt. Der einzige Grund ist, der Heilige Geist kommt immer durchs Wort. Darum ist das Wort Gottes mächtig. Jesus hatte Worte, die Geist und Leben waren. Der Geist Gottes kommt durchs Wort. Wo er nicht am Wort kommt, bleibt Schwärmerei. Und das ist das Große, dass das Wort Gottes uns bewegt, das ist inspiriert vom Heiligen Geist, darum wirkt es etwas und das bringt Frucht, wenn Gott die Türe auftut für das Wort, damit wir das Geheimnis von Christus sagen können. Warum ist das ein Geheimnis, ein Mysterium? Das ist überhaupt kein Geheimnis. Wenn der Herr uns die Augen auftut und es uns wie eine Decke von den Augen fällt, das ist doch ganz klar. Jesus, der Heiland, der Retter, der Erlöser, der Todesüberwinder, die Liebe Gottes, der Sohn Gottes, gesandt in die Welt. Aber es ist für den natürlichen Menschen ein Blödsinn. Er kann es mit seinem natürlichen Kopf nicht ergreifen. Darum ist unsere Theologie auch häufig so blind, um das Christusgeheimnis zu entdecken. Paulus hat das Christusgeheimnis erkannt, dass den Heiden der Zugang durch Christus ohne Gesetzesvorschriften der Reinheit und des Kultes, ohne Rituale, jedem zugänglich ist, der Jesus sucht und ihn braucht. Und dieses Christusgeheimnis muss immer neu entdeckt werden. Und das ist heute dringend in der Christenheit. Ich war ja 40 Jahre in der Landeskirche und dort wissen Sie ja, wie die Not so groß ist, dass man wochenlang Gottesdienste besuchen kann und der Jesus-Name nie fällt. Und dass man dauernd nur von Gott redet. Ich sage es immer ganz spitz. Was stellt sich Lieschen Müller unter Gott vor? Irgendein Feld-, Wald- und Wiesengott? Adolf Eichmann, der große Judenvernichter, hat gesagt, ich glaube auch an Gott, aber nicht an einen Gott, der richtet. Da hat ja jeder sein Gottesbild, da redet einer von einem allmächtigen Gott. Gott ist sichtbar geworden in Jesus und darum reden wir, wo wir nur können, nicht bloß von Gott. Da stellt sich der einen Allah und den anderen Buddha vor. Wir reden von Jesus, der sich geoffenbart hat. Und das ist so wichtig in unserem Zeugnis, dass Menschen dieses Jesus-Geheimnis des Christus, des Gottbestätigten Retters und Heilands erkennen. Und sie haben es ja selber bei sich erlebt und bei vielen anderen. Wenn der Herr die Tür auftut, ist plötzlich alles klar. Da gibt es keine Fragen mehr von Naturwissenschaft und Glaube. Plötzlich sind wir durchgebrochen und haben Erkenntnis seines Heils. Und wir haben Frieden und Geborgenheit. Das sogar noch hält in den schlimmsten Katastrophen dieser Welt, wie dieser Unteroffizier Klimke in seinem Brief schreibt. Geborgen und im Frieden bei Jesus. Dass wir das Geheimnis von Christus sagen können, um dessen Willen ich in Fesseln bin. Das Christusbekenntnis ist in dieser Welt umstritten wie sonst gar nichts. Wir leben in einer großen Freiheit und sind dankbar dafür, aber um Christus ist der Streit entbrannt, um Jesus ist der Streit entbrannt, bis tief in der evangelischen Christenheit, bis tief hinein in die Gemeinden. Ich habe ja eine tiefe Prägung empfangen durch meinen Onkel, den Bruder meiner Mutter, Wilhelm Busch. Und ich habe das immer miterlebt auf seinen Evangelisationen, wie die Leute gespottet haben. Der hat ja immer bloß seine Jesusplatte drauf. Wir haben keine andere Botschaft. Und Sie wissen, wie auf einmal dieses Buch lange nach seinem Tod, Jesus unser Schicksal, unzähligen Menschen die Augen geöffnet hat. Der Leiter der Bibelschule Brake erzählte mir, wie er als Ingenieur weit weg von Gott durch dieses Buch Jesus entdeckt hat. Seien Sie ein Jesuszeuge, genieren Sie sich nicht am Streit um Jesus. Bleiben Sie dabei und sagen, ich weiß sonst gar nichts anderes zu sagen. Und das ist in der großen Erweckung, die wir heute in allen großen Teilen der Welt erleben, das Kennzeichen, das Jesusbekenntnis in der großen Einfachheit und Treue. Das zieht die Muslime, das zieht die Buddhisten, das zieht die Hindus, das zieht die Materialisten im Westen einzig. Jesus nur alleine sei mein Losungswort. Nein, von meinem Jesus gehe ich nimmer fort. Er gab mir die Kindschaft, nahm mich auf und an. Ach, wie bin ich fröhlich, dass ich es glauben kann. Das ist nicht mein Verdienst. Das ist die erfahrene Gnade unseres Herrn. Und Paulus sagt, darum trage ich die Fesseln. Und das muss sein. Warum das durch einen Widerspruch erträgt und erfährt, warum ist diese Christusbotschaft denn so umkämpft? Weil die Religionen dieser Welt, auch die Religion des Atheismus in Berlin, erträgt es nicht, dass sie entzaubert werden von dem Jesusnamen. Es gibt kein anderes Heil, es gibt keinen anderen Frieden, es gibt keine Versöhnung in der Welt, es gibt auch kein Heil. Das wird erst recht gelten in der letzten antichristlichen Versuchung dieser Welt, wenn all die Weltprobleme in der globalen Einheit noch einmal gelöst sind im Antichristus, dann wird es erst recht noch das Bekenntnis sein, ohne Leiden keine Jesus-Nachfolge. Ohne Bereitschaft für seinen Namen Schmach zu tragen, kann man nicht Christ sein. Und wir schämen uns, dass wir so zaghaft diesen Namen aussprechen. Vor unseren Familienangehörigen, vor unseren Freunden ist der größte Namen über alle Namen. Wir haben früher sogar das Lied gesungen, Jesu Name nie verklinget, Jesu Name leuchtet helle. So wichtig in allen Ländern über diese Welt hinweg und wo die Gemeinde diesen Namen hat, diesen Namen bekennt, hat sie ein Zeugnis für die Welt. Und der Herr segne sie ganz besonders, damit ich es offenbar machen muss, auch in den Ketten. Es war so wichtig, ohne Leiden kein Jesusbekenntnis. Und es war mir so wichtig, Ihnen das auch zu sagen. Wir wollen die Leiden der Gemeinde gar nicht bemitleiden. Obwohl mich immer wieder erschüttert, wenn wir hören, auch in Ägypten von jungen Leuten, die totgeschlagen werden, wie Kirchen angezündet werden und die Feuerwehr gehindert wird, den Brand zu löschen. wie in Nordnigeria über 10.000, meist Frauen und Kinder, ohne Grund, grausam ermordet wurden um Jesu Willen. Und das alles ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums, wo Christen sagen, ja, in dieser Welt ist die Feindschaft so groß, aber wir dürfen in der Liebe von Jesus das überwinden und im Zeugnis. Ich muss es offenbar machen, wie ich es sagen muss. Und das ist so wichtig, dass wir das erkennen im Beten, in der Fürbitte, auch für die bedrängte Gemeinde, auch für die verfolgte Gemeinde, aber auch für uns. Und wir wollen all die einschließen in den vielen Diensten. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie das geschieht in vielen Sozialdiensten in Berlin, wo treue Jesusleute Zeugen seines Evangeliums sind. In missionarischen Diensten, in Besuchsdiensten, in Gemeindediensten, in kleinen Gemeinschaftsgruppen. Wir wollen doch uns nicht verunsichern lassen, wenn wir nur wenige sind, aber wir sind eine kleine Herde. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, es ist des Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Wir dürfen erfahren in unseren kleinen Gruppen, wie das Königreich von Jesus in unserer Mitte anbricht. Und wir sind die Gesegneten des Herrn, wenn wir Tag für Tag im Licht mit Jesus wandeln dürfen. Und wir sind die Reichbeschenkten. Und wir werden einmal in der Ewigkeit staunen, wenn die große Schar versammelt ist um den Thron des Herrn. Die große Schar. Ach, was waren wir für kleingläubig, dumm kleingläubige Leute und haben nicht mehr dem Herrn vertraut in seiner großen Siegesmacht und dieses wunderbare Evangelium weitergetragen. Und das macht uns mutig zum Dienst und das soll uns tüchtig machen. Sagen, Herr, gebrauche uns. Solange du uns noch brauchen kannst, wollen wir deine Zeugen sein, wollen dein Evangelium weitersagen und wir wollen dich bekennen vor den Menschen. Weil es kein schlimmeres Verbrechen gibt, als vor den Menschen diesen herrlichen Jesus-Namen zu verleugnen. Ich war gestern so froh, wie wir dort auf dem Albert-Scholz-Platz waren und Bruder Steue in seinem kurzen Wort hat er mir so Mut gemacht, weil ich denke immer wieder, wie schleichen wir uns mit der Botschaft ran und wie verstecken wir es. Er hat einfach angefangen und hat mit Jesus angefangen. Das ist das Geheimnis. Wir werden einmal erst sehen, was der Herr wirkt, wenn er die Türen auftut. Es sind nicht unsere trickreichen Künste und unsere Redengaben, sondern der Herr, der da ist und der lebt. Und er will auch in Berlin noch ganz viel wirken. Denn das hat der Paulus den Kolossern so wunderbar in diesem Brief in Erinnerung gerufen. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Er ist zur Rechten des Vaters und nichts kann ihm Widerstand leisten, wie schlimm und wild sich der Teufel auch auf dieser Erde gebärden mag. Ich darf ihm trauen und mit ihm rechnen und ihm hoffen und auf ihn hoffen und erleben. Es ist nur wichtig, dass wir Beter sind. Die Beter, die wissen, es ist nicht unsere Sache, der Herr. Und wenn das klar ist, nicht unser Name, nicht auf unsere Rechnung geht das alles, sondern auf des Herrn Rechnung, dann kann der Herr das Himmelsfenster auftun und Segen wirken in Fülle. Wir wollen beten. Du großer und mächtiger Herr, wir danken dir, dass du den Sieg errungen hast und dass du auferstanden bist und erhöht bist zur Rechten des Vaters, dass niemand dir den Sieg entreißen kann. Keine Macht der Finsternis, kein Spott der Welt, keine Macht dieser Welt, wer es auch sein mag. Ach Herr, das ist so notvoll, der Kleinglaube deiner Gemeinde, deiner Leute in aller Welt, wo sie nicht dir das zutrauen, wo das gehemmt ist durch viel Ehrsüchtelei und viel Ruhmsucht und viel Eitelkeit. Herr, danke, dass du nur das eine willst, dass wir dich bitten. Und wir erinnern uns, wie du beim Vater eingetreten bist für eine verlorene Welt und wollen eintreten für diese Stadt. Und wir sehen mit Schrecken, was in diesen letzten 70 Jahren auch geschehen ist, wie Christen mehr und mehr sich von dir abgewandt haben und diese Welt liebgewonnen haben und nicht dein ewiges Reich gesucht haben. Herr, verzeih uns, wo wir selber säumig wurden, wo wir lass wurden, auch im Beten. Herr, gebrauche uns, dass wir andere wieder aufrichten im Glauben, stärken, ermutigen, und gib du, dass auch all die Gruppen und Kreise auch dieser Gemeinde durch dich stark werden im Herrn und in der Macht deiner Stärke. Und dass du Frucht wirken kannst, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, sondern Frucht wirkt. Wir bitten dich um neue Aufbrüche in unserem Land, in den reichen Ländern des Westens, wo so viel Oberflächlichkeit eingezogen ist. Herr, gib du Buße und Umkehr und Erneuerung. Und wir dürfen jetzt auch alle Nöte, die uns bewegen, auch im Blick auf die Kranken, die nicht unter uns sein können, aber auch für die jungen Menschen, dürfen wir dir sagen und dich bitten, dass du neues Leben schenkst und dass du deine Gemeinde baust, auch in dieser letzten bösen Zeit. Amen.